Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien. Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber. Daniel Fiene.
Guten Abend.
Und Herr Pell.
Hallihallo. Optimismus. Warum die Medien sich diesen stärker auf die Fahnen schreiben sollten.
Vertrauen. Warum dieser Wert in Zeiten von künstlicher Intelligenz und Angst immer wichtiger wird.
Kritik. Warum ausgerechnet die großen Tech-Konzerne selbst vom internationalen Publikum skeptischer gesehen werden?
Das sind unsere Themen in dieser einen Stunde Was mit Medien, denn wir berichten von der DLD-Konferenz, die jetzt in München stattgefunden hat.
Die erste Meinung.
Die kommt heute von Alex Urban von der Aktionsgruppe Ich bin hier. Er hat einen offenen Brief veröffentlicht und darin kritisiert er Online-Journalisten, weil sie Hass auf den Facebook-Seiten ihrer Medien stehen lassen. Zitat: Eure Facebook-Seiten verkommen zu riesigen Echokammern und anscheinend interessiert euch es nicht. Das ist fahrlässig.
Die zweite Meinung.
Die kommt heute von Daniel Fiene.
Ich kann den Ärger von Alex Urban so gut verstehen. Das ist ein Thema, das auch mir am Herzen liegt. Ich bewundere, wie die tausenden Ich-bin-hier-Aktivisten mit Gegenrede, Flagge gegen Hass, Lügen und Hetze zeigen. Aber ich glaube, dass der offene Brief zu kurz fasst. Es liegt nicht an den Online-Journalisten selbst, dass Facebook-Diskussionen komplett nicht durchmoderiert werden können. Ich habe mit vielen Redaktionen zu dem Thema gesprochen, egal ob kleines oder großes Medienhaus, ob regional, landesweit oder bundesweit. Nirgendwo habe ich Kollegen gefunden, denen der Hass egal ist oder dass die es fahrlässig in Kauf nehmen, dass die vielen Kommentare dort stehen bleiben. Doch sind sie nämlich eher selten der Grund. Dieser offene Brief, der muss an die Chefredakteure, Intendanten und Verleger und Geschäftsführer des Landes gerichtet werden, dass sie gute Community-Arbeit endlich zur Priorität machen, dass es genügend Zeit dafür gibt, genügend Ressourcen. Ich weiß, mehr Personal ist oft die falsche Antwort, wenn es um strukturelle Probleme geht, aber hier geht es nicht um strukturelle Probleme, sondern um unsere Gesellschaft.
Deutschlandfunk Nova.
Was mit Medien? Das digital optimistische Medienmagazin.
Es ist nicht alles schlecht im Journalismus. Nein. Nicht alles schlecht in den Medien. Den Satz, den sagen wir gerne, das wisst ihr, wenn ihr Stammhörer bei uns seid. Und das muss man manchmal auch betonen, wenn wir uns mal so anschauen, wie groß oft eigentlich der Pessimismus oder auch die Skepsis in der Medienbranche so ist.
Ja, hört an, wenn das selbst Herrn Perler zu viel wird.
Ja, das ist einer meiner, also ich habe es jetzt aufgegeben mit dem weniger Sport und so, mehr Essen oder so. Das ist mein guter Vorsatz, mehr Optimismus. Ja, also es ist auch
weil mehr Essen auch nicht schlecht ist.
Auch ein guter Vorsatz. Aber lass uns zu was kommen, was noch besser ist, also was auch irgendwie zu jedem Jahresauftakt dazugehört, nämlich eine Konferenz in München, die quasi am Jahresanfang auch ein Stück weit den Ton setzt. Das ist die DLD-Konferenz, wie immer direkt vor dem Weltwirtschaftsforum in Davos. Lädt Hubert Burda Media da ein internationales Publikum schon vorab nach München ein, um über digital, live und Design zu diskutieren.
Menschen aus den Medien, der Wirtschaft, der Wissenschaft, aber auch aus der Kunst treffen sich da und schauen sich mal so ein bisschen an, was sind eigentlich so gerade die großen Herausforderungen, die der digitale Wandel für unsere Gesellschaft mit sich bringt.
Und was uns da in diesem Jahr auffällt, das Thema, das ist ein sehr positives und schon gar nicht ein pessimistisches. Das Motto heißt nämlich in diesem Jahr Optimism und Courage, also Optimismus und Mut. Aber mal ehrlich, waren das jetzt nur Plattitüden oder können wir doch tatsächlich positiv in die Zukunft schauen? Zu den 1500 Gästen gehörte einmal Daniel, aber auch die Medienjournalistin Vera Linz. Und beide haben uns viele Eindrücke mitgebracht. Vera, schön, dass du heute Abend bei uns bist.
Ja, hallo.
Daniel habe ich ja schon begrüßt.
Ja.
Ich finde es auch schön, den Unterschied zu machen. Die Medienjournalistin Vera Linz und Daniel. Aber lass uns tatsächlich über die Sachen sprechen, die wichtig sind. Die DLD, die schafft es ja auch immer mit mindestens einem Gast auch quasi in die Nicht-Fachmedien zu kommen. Und das war in diesem Jahr eine Frau, die sich etwas rar gemacht hat, was öffentliche Auftritte angeht, auch wenn ihre Firma ja viele Schlagzeilen gemacht hat. Die Facebook-Geschäftsführerin Sheryl Sandberg. Daniel, wie kam das bei dir an?
Ja, also Sheryl Sandberg war dann da, hat vor dem Publikum gesprochen, war sozusagen der Hauptakt der diesjährigen DLD und sie hat echt versucht zu erklären, was Facebook jetzt anders gemacht hat, um die riesigen Probleme des Konzerns dann in den Griff zu bekommen, nach dem Cambridge Analytica, was die Sicherheit der Daten angeht, nach den Manipulationsvorwürfen rund um diverse Wahlen. Und sie hat so 5 Punkte vorgestellt, was jetzt geändert worden ist, hat betont, dass Facebook nicht mehr die Firma ist, die es noch vor 1 oder vor 2 Jahren war. Und da haben wir zum Beispiel erfahren, dass mittlerweile das Team, das sich mit der Sicherheit von Inhalten, also die auch quasi die Inhalte kontrollieren, verdreifacht worden ist. Und was ich ja schon mal auch an anderer Stelle in der Sendung erwähnte, dass künstliche Intelligenz für Facebook immer so die Antwort auf sämtliche Probleme ist. Also wer wird es verhindern, dass es künftig im Hate Speech noch ein größeres Problem gibt? KI, künstliche Intelligenz wird da immer wieder genannt. Und bemerkenswert ist dann auch, was Facebook da angekündigt hat, nämlich, dass in den nächsten 5 Jahren 6,5 Millionen Euro nach Deutschland gehen, in die Wissenschaft. Und zwar konkret an ein Forschungsinstitut für Ethik rund um künstliche Intelligenz an der TU München. Und da bin ich mal echt dann auch sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Aber es gibt auch noch ganz andere Kooperationen, zum Beispiel jetzt vor den Europawahlen soll es dann auch tatsächlich weitere Tools gegen Wahlmanipulationen geben. Also das war so ein bisschen der Rahmen, in dem sie sich bewegt hatte.
Wie kam das bei euch an?
Naja, man muss sagen, es war eine sehr glatte Rede. Es war halt eine große Show. Der Titel war, was für ein Internet wollen wir? Da gab es dann einen sehr schönen Tweet von netzpolitik.org, fand ich, die schrieben, welches Internet wollen wir, fragt Sandberg. Antwort ist einfach, auf jeden Fall nicht das Internet, das Facebook uns vorsetzt. Lieber offen, gemeinwohlorientiert, dezentral und mit mehr Respekt vor unserer Privatsphäre. Und natürlich hat sie ein paar Sachen präsentiert, womit man alles besser machen will. Aber Antworten auf solche grundsätzlichen Fragen habe ich vermisst, zwar auch nicht erwartet. Aber habe ich auch ein bisschen vermisst. Es war wirklich eine Show, es war abgelesen, also sagen wir mal eine auswendig gelernte Rede, die eben doch viele Fragen offen gelassen hat. Was du gerade erwähnt hast, Daniel, dieses KI-Institut, das Geld, was sie angekündigt hat, das wirft ja Fragen auf. Mhm. Ne? Die Einflussnahme, wie gehen sie mit der eigenen KI jetzt eigentlich um, fragt man sich. Nehmen sie Einfluss auf die Wissenschaft? Legen sie die Verantwortung jetzt nach außen ab? Also weiß man nicht, man konnte aber auch nicht nachfragen, denn Interviews mit Sheryl Sandberg, die waren nicht möglich.
Ja, und das fand ich auch eigentlich interessant, wie das angekommen ist beim Publikum. Man muss wissen, eigentlich das DLD-Publikum, das ist ein sehr internationales Publikum, ein sehr interessiertes Publikum und wenn es so um große Dinge geht, um große Themen, die die Gesellschaft bewegen, sind die auch leicht zu begeistern. Also es ist ein sehr enthusiastisches Publikum. Und mir ist aufgefallen, wie verhalten es bei Sandbergs Auftritt war. Es gab wenig Szenenapplaus, vielleicht sogar auch überhaupt nicht, sondern eher so höflichen Applaus am Ende. Also da war eine gewisse Skepsis da. Und ich glaube, wenn man auch hinterher sich das nochmal so anhört, viele haben gesagt, das wäre vielleicht so beim US-Publikum das Richtige gewesen, aber hier beim internationalen Publikum haben viele einfach den Dialog vermisst. Es hätte Sheryl Sandberg besser gestanden, so die Einschätzung vieler, auch meiner, wenn sie sich Fragen gestellt hätte. So, das ist da so ein bisschen herausgekommen.
Und wie sind die Reaktionen sonst ausgefallen?
Also ich habe im Publikum noch David Kirkpatrick dann entdeckt. Der hatte schon vor einigen Jahren auf der DLD sein Facebook-Buch vorgestellt. The Facebook Effect heißt dieses Buch und dort hat er so die Gründe des Netzwerks beschrieben und dazu hatte er sehr viele Interviews mit Sheryl Sandberg auch geführt und auch mit Mark Zuckerberg. Also er kennt sie richtig gut. In den letzten Jahren, auch gerade so als Facebook in die Negativschlagzeilen geraten ist, da hat er sich so ein bisschen distanziert. Also er hat nicht mehr so diese Nähe zu dem Netzwerk und zu den Machern und zu den Angehörigen gehabt, sondern hat das Ganze kritisch begleitet und deswegen war ich sehr gespannt, wie er jetzt persönlich den Auftritt von Sheryl Sandberg empfand und was er da sagte. Das können wir uns mal anhören, denn ich habe hinterher noch ein paar Minuten mit ihm gesprochen.
It was also her first public talk since they've been getting all these problems anywhere in the world. So it was kind of a breakthrough for her to come. Unfortunately, I don't think she convinced much of anybody of anything new. She said pretty much exactly what I would have predicted she would say, because she always says the same things in public, which is that basically, you know, we're very, very sorry. A few things went wrong. We are absolutely committed to fixing it, and we're very good people, and you can trust us to really take responsibility in the way that you would want us to. The problem is, it doesn't really address why all these things happened in the first place, and what are the guarantees that the same sorts of oversight that happened consistently over many years and led to a tremendous number of serious system failures are not going to happen again. And I'm afraid that I believe that Facebook is going to continue to have crisis after crisis, because I don't think we're really seeing a fundamental shift in the way that it's managed. And that saddens me.
When she says Facebook is not the company anymore what it was 1 year ago, is that true?
Well, I mean, despite what I just said, and that I don't think they've done enough, they have made a lot of changes. They're certainly on alert that they can't be as cavalier about fake news, privacy violations, sharing of personal data as they were for many years. So they have ramped up a lot of new efforts that, granted, are impressive in some instances. The thing that I feel is that it's not a systemic shift. So to say they're not the same company as they were 2 years ago, I think is exaggerated and false. They still are the same company, even though they have done a lot of new things. Just because they've initiated some new projects and taken new steps doesn't mean they're a different company. They are still led by exactly the same people with exactly the same approach and exactly the same attitudes. And I want to say, though, I am still an admirer of Facebook, a believer in Facebook's fundamental positive contributions to society. Overall, I think Facebook is good for society, even though I absolutely am outraged at some of the failures that they have made in governing their system.
What's the core problem of Facebook?
Well, I mean, the core problem really is that the advertising-based business model that is based upon targeted personal data depends on sensation to generate traffic. So fear and anger are the most effective emotions inside Facebook because they keep users viewing more pages, and page views are their currency because they give them more opportunities to show advertising. So there's a perverse incentive for Facebook not to diminish some of even the fake news. It does generate attention and traffic, and in the end, to really do the right things that will remedy some of the social harms, unfortunately for them, are probably going to result in fewer page views and less advertising and less revenue. And as a result, that's one reason they don't want to make those changes.
Professor Scott Galloway asked or tackled the elephant in the room yesterday evening. He was like, he asked a question, should Sheryl step down as CEO or should Mark should be removed from his position as CEO. What's your take on those questions?
Well, he said they should both be fired, that the board should fire Mark as CEO and make him chairman, and that Sheryl should be fired. I actually think Facebook might be better off without Sheryl Sandberg, sadly. I don't think she's going to be fired. I don't think there's really any chance of that in any near term. And the idea that the board would in any way push so far back against Zuckerberg as to try to take his CEO role away from him is ludicrous. So I think it's fundamentally impractical what Galloway is saying. I think he is expressing a view that is widely, widely felt, though, in the sense that, and I talk to experts on Facebook every day, and because I wrote a book about it, I'm sort of a magnet for opinions on Facebook, and I can tell you pretty much everybody thinks they need some kind of change in leadership. Because the same people are going to basically keep doing the same things. And in any other company that had faced this degree of crisis, there would be top management changes, which is one of Galloway's points. The problem is that it's a company that is led by one all-powerful individual who doesn't have to take orders from anybody, including the board. And until Mark decides to change things, nothing's going to be changed. And I don't think he's fundamentally dissatisfied with Sheryl, although I have detected signs that there is tension between them. And I think there is. Actually, I wrote a piece in Time magazine at the time of the Cambridge Analytica hearings in Congress where I said there's an unresolved conflict at Facebook between the idealistic, almost non-profit attitude of Mark Zuckerberg, that he wants to be a global community-making entity, almost an NGO that just happens to be a business. And Sheryl Sandberg's side of the company, which is to make it the most profitable large company in the history of capitalism, which it is. And I don't think you can really be a social service organization that is the most profitable company that ever existed. It's going to cost money to really make Facebook the company that Mark Zuckerberg envisions it to be. And that will be less profitable. And that's one of their biggest challenges, because the stock market isn't going to like that. And they are a creature of Wall Street. It's sort of how they got trapped, and they are trapped.
You mentioned it in the beginning that the audience wasn't sure if they can believe what Sheryl Sandberg said, what she really meant, and what was just PR. So with your experience with Mark Zuckerberg and Sheryl Sandberg, when they talk about their visions, what they're going to do, what they change, when can we believe them, and when shouldn't we believe them?
I don't think they're very convincing at the moment. I mean, like I said, I think Sheryl's speech was the same kind of thing many of us in the audience could have scripted in advance, because it's the same thing she says every time she comes out. Trust us, we're good people, we're going to make it better. It was a minor error, we'll fix it, kind of thing. And yes, we screwed up, but we can fix it. I'm not going to say it's dishonest, but it's just not convincing. I don't think either one of them takes the risk of having a real discussion with the public. I think Sheryl would have had a much more effective appearance here if she had had the humility to take questions, even to be interviewed on stage rather than to give a speech. But that would have required her to engage much more directly with the critique, which she doesn't want to engage with, partly because she doesn't really have good answers for many of the criticisms. And she doesn't really want to have people hear in front of a large audience some of the negatives that the questioner would raise. So she wants to shove things under the rug, unfortunately. And Mark Zuckerberg basically doesn't come out very often and engage with the public at all.
Soweit David Kirkpatrick. Skeptische Töne, was Facebooks Weg angeht. Die Netzgiganten, die mussten aber zum Jahresauftakt noch mehr Kritik einstecken. Ansonsten, da gab es aber viel Optimismus auf der DLD.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Das optimistische Medienmagazin.
Wir berichten für euch weiter von der DLD-Konferenz aus München. Die hat letzten Samstag bis Montag stattgefunden. Und das ist immer so etwas wie eine Art Standortbestimmung für die digitale Branche, aber auch für die Medienbranche. Und da kommt es auch nicht von ungefähr, dass der Stargast in diesem Jahr Sheryl Sandberg war. Was die Facebook-Geschäftsführerin sagte, das haben wir gerade schon gehört. Schauen wir weiter mal auf die Reaktion. Vera, du hast dich ja auch unter den Teilnehmern umgehört.
Genau, und ich war auch sehr überrascht, wie offen kritisch die Stimmung doch insgesamt gegen Sandberg und auch Facebook war. Ich habe ehrlich gesagt kein positives Wort gehört in der Runde. Immerhin ist sie ja mit einem 30-köpfigen PR-Team vor Ort gewesen. Das konnte aber auch nicht so richtig ausrichten. Ich habe Stefan Scherzer getroffen. Er ist der Hauptgeschäftsführer des Verbands Deutscher Zeitschriftenverleger. Dort ist auch Broder, der Broder Verlag, der die DLD veranstaltet, Mitglied. Und ich habe ihn gefragt, wie er den Auftritt von Sheryl Sandberg fand. Und er hat sich doch recht drastisch geäußert, fand ich.
Sheryl Sandberg hat eine, finde ich, arrogante, sehr abgehobene Speech gehalten, die dazu dient, die Geschäftsmodelle zu schützen, im Prinzip über die Köpfe der Politik und der Gesellschaft hinwegzureden, so zu tun, als ob man etwas ernst nehmen. Also ich habe 4 Jahre im Silicon Valley gehandelt. Das war eine typische Marketing-Speech mit null Erkenntnisgewinn und wenig Ernsthaftigkeit. Ich sehe nichts. Scott Galloway hat sehr deutlich heute Morgen in seinem Vortrag gesagt, it's time for Mark and Sheryl to leave. We need to change. Und da ist schon was dran.
Was hätten Sie denn erwartet von ihr?
Ich habe, glaube ich, das erwartet, was sie gemacht hat. Was zeigt, wenn ich ein Geschäftsmodell habe, was so hoch profitabel ist, weil ich mit den Daten eben das tue, was sie damit tun und in jener Form und auch extrem undurchsichtig, weil ich die Algorithmen beherrsche und ich bin an der Börse notiert, dann werde ich das nicht ändern können, weil sonst fällt mein Kurs und meine Shareholder steigen mir aufs Dach. Das ist die simple Story. Wir reden hier über Wirtschaftsunternehmen. Genau wie bei Google und bei Alibaba und bei Amazon. Das sind Wirtschaftskonzerne, die sich genauso an der Realität messen lassen müssen. Das ist nicht per se gut oder böse, aber man darf es nicht überhöhen. Ich glaube, sie überschätzen ihre Rolle bei Facebook. Sie wollen ja demokratiegestaltend sein. Das klang ja so, als ob sie, wenn sie jetzt ihre Algorithmen bereinigen, dann werden die Wahlen anders ausgehen. Also was ist das für ein Mindset, so sich zu empfinden selber. Das müsste ja jedem Regulator schon sagen, wir müssen in diesen Bereichen genau dieselben Maßstäbe ansetzen wie bei den klassischen Medien, die ja auch sich an Regeln halten müssen.
Ja, Klartext von Stefan Scherzer vom Verband Deutscher Zeitschriftenverleger. Und ebenso wenig ein Blatt vorgenommen hat Scott Galloway, den wir jetzt schon mehrfach erwähnt hatten in dieser Sendung. Galloway ist Professor für Marketing an der Stern School of Business der New York University. Das ist so ein kleiner Star auf der DLD. Der ist jedes Jahr dort, er ist Bestseller-Autor und er kommt dann immer dahin, um seine Prognosen fürs kommende Jahr abzugeben, die allerdings auch nicht immer eintreten. Und er hatte auch zwei Auftritte in diesem Jahr und bei einem der Auftritte hat er auch gefordert, Sandberg muss gefeuert werden. Aber er meint, nicht nur Sandberg muss gefeuert werden, sondern auch Mark Zuckerberg sollte den Hut nehmen.
Mark Zuckerberg is a genius. He was the right person to found and lead this company to this point. He's created enormous shareholder value and he's made $60 billion. And he should absolutely be removed as CEO. What has gotten them here today isn't what they need to get where they need to be tomorrow. And that's true of most companies. At some point, it's time for everyone to go. It was time for Bill Gates to go. It was time for Steve Ballmer to go. And now they have the right CEO and they've added a lot of shareholder value. It is time to turn the page at Facebook. It's an incredible company. It still has a very bright future, but nobody trusts them. They have continued repeatedly to kind of damage, deny, deflect, and I think it's just enough already. We need new leadership there.
Ja, Scott Galloway, ich konnte nach seiner Speech mit ihm reden. Der ging dann auch noch weiter. Er sagte, wir brauchen nicht nur eine Art Leadership, eine neue Art von Leadership, sondern man müsse auch die Monopole, die sich mit den großen digitalen Tech-Unternehmen gebildet haben, zerschlagen.
The only way you, in my opinion, effectively deal with a monopoly is you break the company up. I think competition is the answer. And people have a tendency to think that regulation and antitrust is somehow socialist or European. Americans, for some reason, think that any European activity is anti-business. Breaking companies up is a key natural part of the economic cycle. We used to do it on a regular basis in the U.S., and every time we broke up companies, 10, 20, 30 years after, we found that the sector had boomed in terms of value creation and new companies started. And we're at that point where we need to oxygenate the marketplace and break these companies up.
Also interessante These. Scott Galloway sagt, wir müssen die großen Unternehmen zerschlagen. Und dann hat er noch eine Prognose gemacht für 2019. Die hat er auch schon in seinem Vortrag formuliert. Da habe ich nochmal nachgefragt. Und zwar sagt er, 2019 wird ein Jahr der Immunität gegen die digitalen Technologien werden. Und zwar aufgrund der negativen Erfahrungen, die wir jetzt so gemacht haben. Und ich habe ihn gefragt, wie er das denn nun genau meint, Jahr der Immunität.
So I do think we're starting to demonstrate some immunities. I think that Europe is fed up with big tech. We're seeing more regulation. We're seeing a discussion around taxing them on their top line. German regulators are talking about a major fine for privacy violation or much more stringent privacy regulation. So, and in the U.S., for the first time, we're having an honest conversation around antitrust. So I would argue that we are seeing immunities. Every new medium has had a very strange period. So this is the optimistic view. When the Gutenberg's printing press came out, books literally started wars. But we developed immunities against the written word. In other words, we learned how to deal with it. So the optimistic view is that technology has created a great deal of positive and negative outcomes, but we're hopefully developing some immunities against some of the negative outcomes.
Das fand ich ganz interessant. Also das ist schon ein bisschen Optimismus, genau, der ja mitschwingt. Aber wenn man auch nochmal zurückgeht, das mit dem Zerschlagen, das fand ich eigentlich ganz interessant. Also er hat eigentlich gesagt, so ja, wir empfinden immer so diesen Tech-Markt ist innovativ und so, aber er sagt halt, dass so rund um Amazon, Facebook, Google und Co., dass da eigentlich nicht mehr wirklich Innovation stattfindet. Aber was ich auch bemerkenswert fand, wenn man allein den Cloud-Dienst bei Amazon rauslösen würde, die ganzen Cloud-Services, die so haben, wäre dieser Spin-Off, würde der schon zu den 10 wertvollsten Firmen gehören. Und das ist ja auch irgendwie absurd, wenn man sich das mal vor Augen führt.
Glaubt ihr eigentlich so, wenn ihr auch so die Stimmungslagen rund um solche Aussagen auf der DLD wahrgenommen habt, dass das ansatzweise was mit Realismus zu tun hat, diese Zerschlagungsansätze?
Also ich glaube, heute klingt es noch absolut utopisch und verwegen und jeder würde den Kopf schütteln, da ist auch niemand drauf eingegangen. Aber ich kann mir vorstellen, 5, 6, 7 Jahren doch, dass wir zurückblicken und jemand sagen wird, wir haben es damals schon gesagt.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
das digitale, lebende und gut designte Medienmagazin. Wir berichten weiter von der DLD-Konferenz. DLD steht für Digital oder Digital, Live und Design. Daniel, der Optimismus und Mut. Jetzt lass uns doch endlich mal richtig drüber reden. War das jetzt wirklich mehr als eine Plattitüde?
Ja, das kann man fast so meinen, dass man sagt, so, ach komm, alles nur so pessimistisch, lass uns mal hier über Optimismus reden und so. Haben wir einen Grund zu Optimismus? Und wenn man sich das mal so anschaut, so gerade so, was die Agenda bestimmt, die Weltagenda, der Klimawandel. Viele sind sehr Unsicherheit, wie es mit den Jobs weitergeht, wegen der Automatisierung, Fake News, Manipulation, Erdogan, Trump und Putin, das sind alles so Gründe, wo man sagen würde, okay, ist der Optimismus wirklich angebracht? Aber gleich zum Auftakt von der DLD gab es da einen sehr interessanten Vortrag von Albert Wenger, der lebt in New York, ist Risikokapitalgeber und kommt auch aus Deutschland und er hat sowas gesagt, wenn wir optimistisch bleiben, sind wir aber nicht verloren. Das klingt jetzt hier erstmal wie so ein Hilfsmittel, damit nicht alles ganz so schlimm aussieht, aber er hat das auch ein bisschen konkreter ausgeführt, was auch viele dann inspiriert hat und auch viele Reden auf der DLD dann noch beeinflusst hat. Und er hat zum Beispiel gesagt, so ja, das Ozonloch, das schließt sich ja langsam wieder, die Säuberung der Ozeane hat begonnen, die Energie wird zunehmend sauberer produziert und die Elektromobilität ist auch auf dem Vormarsch. Und das kam gut an, zum Beispiel bei Anita Zelina. Sie war ja schon führend als Chefdigitale im Einsatz bei der NZZ, also Neuen Zürcher Zeitung, bei Stern, aber auch beim Standard. Und sie ist jetzt gerade im Wechsel. Sie hat jetzt eine Professur, die sie ganz frisch antritt nächsten Monat, und zwar an der CUNY in New York. Und ich habe mit ihr über das Thema Optimismus und wie angebracht das ist, dann auch kurz gesprochen.
Ich finde, es ist ein spannendes und ein mutiges Thema eigentlich. Und ich finde, Sie haben es diesmal sehr gut geschafft, das aus unterschiedlichen Perspektiven zu beleuchten. Einerseits, warum hat Europa Grund, optimistisch zu sein? Weil man verfällt ja sonst oft in so eine Art Endzeitstimmung. China ist schneller, USA ist schneller, was können wir da überhaupt entgegensetzen? Also ich finde tatsächlich, dass es Grund für Optimismus auch gibt, weil es durchaus auch positive Entwicklungen gibt, die Europa den anderen größeren Großmächten entgegensetzen kann im Bereich Technologieentwicklung und Innovation.
Was sind denn da so für Dinge, die wir uns da manchmal vor Augen halten müssen, um zu sehen, okay, wir haben einen Grund, auch optimistisch und zu sein oder auch mutiger?
Ich glaube, dass, und das merke ich oft, wenn ich mit meinen Bekannten oder Kollegen in den USA spreche, dass dieses Thema lange Geschichte, Kultur, Historie tatsächlich auch ein Vorteil ist und ein Vorteil sein kann. Das heißt, man schöpft einfach aus einer sehr tiefen kulturellen Quelle in Europa. Und das ist tatsächlich etwas, was uns, glaube ich, auch unterscheidet. Das hat viel mit dem Thema Werte und viel mit dem Thema Moral und Ethik zu tun. Ich nenne mal ein Beispiel. Ich glaube zum Beispiel, ich habe mir auch einige dieser Food Talks nach einem Stream angehört. Und ich glaube zum Beispiel, dass da Europa mit der Entwicklung hin zu Organic Food und Craft Food durchaus was entgegenzusetzen hat, den Massenmärkten, wo das eben noch nicht so angekommen ist, beispielsweise in China. Also da haben wir durchaus auch Vorteile auf den Stärken, auf die wir weiter aufbauen sollten.
Zum Auftakt der DLD hat der Investor Albert Wenger auch eine Keynote zu dem Thema gehalten. Was hast du da mitgenommen?
Also die Keynote von Albert Wenger fand ich sehr gut. Der hat eigentlich so einen General-Rundumschlag, kann man sagen, zum Thema Optimismus gemacht und hat die großen Herausforderungen der Menschheit, Gesundheit, Alterung, Food Security etc. aufgegriffen, aber dann auch einfach immer positive Entwicklungen aufgezeigt. Das heißt Entwicklungen, wo er sagt, wenn wir es richtig angehen, können wir aus diesen Herausforderungen auch gestärkt hervorgehen. Das muss jetzt nicht so ein Doom and Gloom-Szenario unbedingt sein.
Die Facebook-Geschäftsführerin Sheryl Sandberg ist auch gerade auf Deutschlandbesuch. Sie hält auch eine Keynote hier auf der DLD. Parallel hat Facebook angekündigt, auch die Forschung zu unterstützen mit einem Millionenbetrag. Jetzt diese Bestrebungen, die Sie hier angekündigt haben, wie kommt das an? Ist das etwas, was Sie wirklich ernst meinen oder ist das nur ein PR-Move?
Also was es in jedem Fall ist, und ich glaube, das gilt für alle großen Technologieunternehmen, da ist natürlich ein ganz großer, dicker Teil PR dabei. Das ist bei Googles DNI dabei, das ist bei Facebooks Initiativen im Journalismus dabei. Natürlich geht es da darum, Reglementierungen wie das Leistungsschutzrecht zu verhindern oder positiv zu gestalten im Sinne der großen Plattformen, würde ich mal sagen. Aber ich denke, egal ob es Facebook oder Google ist, natürlich sind da auch Leute am Werk, die ein genuines Interesse daran haben, das journalistische Ökosystem zu erhalten. Ich kann allerdings in den Kopf von der Sheryl Sandberg auch nicht reinsehen, also wie der Prozentteil echtes Interesse versus PR-Move ist. Das traue ich mir nicht einzuordnen.
Soweit Anita Zelina. Und ich muss sagen, es gab auf der DLD viele kleine Dinge, Themen, Trends, die mich wirklich auch tatsächlich optimistischer gemacht haben. Also sind Dinge, die sich in Zukunft verändern werden. Und da sollten wir jetzt auch noch drüber reden.
Gerne. Vera, was sind dir denn noch so für Punkte aufgefallen? Viele kleine, hat Daniel ja gerade gesagt.
Nein, mir ist eher ein großer Punkt aufgefallen, der mich jetzt, ich will nicht sagen optimistisch macht, aber ich will jetzt nicht sofort in Pessimismus ausbrechen. Darum sage ich, er ist mir aufgefallen, ist auch schon länger im Schwange. Nämlich die Frage, wohin werden sich die großen Tech-Unternehmen als nächstes entwickeln? Das war auch eine Prognose von Scott Galloway, da hat er auch drüber gesprochen. Ich habe ihn hinterher das gefragt, darum will ich es jetzt nicht vorwegnehmen. Was wird da in den nächsten Jahren passieren?
So I think that the big business story in 2019 is one or more technology companies is going to make substantial progress in the world of healthcare. And the key to building a massive company and a company worth potentially $500 billion or $1 trillion is to go into a market that is ripe to be disrupted, meaning that it's raised prices faster than it's raised innovation or service. And the two areas that are most ripe to be disrupted, where, if you will, they have a lot of unearned margin and profits, are my business, academia, that continues to raise prices faster than inflation, and two, healthcare. And I would argue that the next major segment to be disrupted is going to be healthcare.
Also die großen Tech-Unternehmen gehen ins Gesundheitswesen. Das kann man jetzt gut oder schlecht finden. Die Frage ist jetzt aber nur, wer? Also wer wird da groß einsteigen von den großen vier Playern Amazon, Apple, Facebook oder Google? Hören wir nochmal Scott Galloway.
Any one of the four could do it. I think with the exception of Facebook, trust is a big, big deal when it comes to healthcare. You will buy your Nespresso pods and your children's clothing from a company you don't trust, it's unlikely you're going to give your healthcare information to a company you don't trust. And nobody trusts Facebook. But if you look at Amazon, who I believe will become the fastest growing healthcare company in the world, with Amazon Prime, they now have information on your body mass index because of the clothes you order, insight into your diet because of the food you order. They even own a pharmaceutical company now, so they'll start seeing what pharmaceuticals you take. They know what zip code you live in. They know approximately your wealth. They know if you're married. They know if you have kids. All of these things are markers on how healthy you are. So Amazon, using Prime, could begin offering people very elegantly healthcare coverage at a much lower cost because they have such access to cheap capital, and they have the ability to scale these businesses really fast. So access to data sets, trust, capital to make huge investments, and then access to interface and communication with consumers, to me it all adds up to an opportunity to go after the ripest sector in the world, which is healthcare.
Und das fand ich total interessant, als er das mit Amazon so beschrieben hat. Amazon hat schon mal angekündigt, in den Healthcare-Bereich reinzugehen und hat einfach nur gesagt, nicht genau, was sie machen, sondern wir gucken uns die Gesundheitskosten an im US-Markt. Und was passierte? Die Börse hat direkt reagiert und das hat zu einem Aktienverlust, also Werteverfall von bei den Top 10 Unternehmen geführt, der ziemlich beeindruckend war. Also nur eine Ankündigung von Amazon hat schon den Wert in der Branche von den Konkurrenten, zukünftigen Konkurrenten vernichtet. Und das hat mich ziemlich beeindruckt.
Und ich finde, es klingt auch ein klein bisschen dystopisch, aber
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Das optimistische Medienmagazin. Wir berichten weiter von der DLD-Konferenz von Hubert Burda Media. Daniel Fien und Vera Linz waren vor Ort. Und was ich schon mitgenommen habe oder für mich auch ableiten kann, das Thema Optimismus, das hat ja auch etwas mit Vertrauen zu tun. Und weil das immer wichtiger wird, Vera, was hast du über die Relevanz von Vertrauen auf der DLD gelernt?
Naja, das war ein großes Thema schon, weil man davon ausgeht, dass nur Vertrauen auch Akzeptanz schafft gegenüber den digitalen Medien. Und man hat sich schon so mit der Frage rumgeschlagen, wie kann man das schwindende Vertrauen in digitale Technik wiederherstellen. Dazu gab es interessante Vorträge, unter anderem von Margot Edelmann. Sie hat ein Marktforschungsinstitut, das jedes Jahr ein Trust-Barometer veröffentlicht. Und ein Ergebnis dieser Forschung ist zum Beispiel, dass die Deutschen der Technik weniger vertrauen als im weltweiten Durchschnitt.
Hat mich nicht überrascht.
Hat dich nicht überrascht. Nee. Und darüber habe ich mit dem KI-Unternehmer Chris Boos gesprochen. Das ist ein ganz interessanter Mann, denn er hat nicht nur ein KI-Unternehmen, sondern er ist auch Mitglied in der Kommission bei der Bundesregierung, die sich mit KI-Strategien befasst.
Vertrauen ist ja ein ganz generelles Thema, in gesellschaftlich. Das ist gar kein digitales Thema, oder? Unser ganzes menschliches System basiert ja eigentlich auf Vertrauen. Und aus irgendeinem komischen Grund versuchen wir ständig jetzt Regelungen zu machen, weil wir einander nicht mehr vertrauen. Das hat digital auch gar nichts zu tun. Und die Digitalisierung multipliziert oder amplifiziert ja das, was wir gesellschaftlich tun. Und wenn wir also gesellschaftlich schon einen Vertrauensverlust haben und versuchen, das durch Regelungen und Gesetze und Ausschreibungen und sonst was alles zu reparieren, dann haben wir das verstärkte Verhalten davon tatsächlich in der Digitalisierung.
Und die Frage ist ja, was macht man jetzt? Und ich fand total interessant, Margot Edelmann hat auch erhoben, dass ganz viele, also 67% der Befragten zum Beispiel sagen, dass sich Unternehmer auch mehr engagieren sollen für die Gesellschaft. Also echt engagieren, nicht nur für ihren Profit. Und dass auch 34% der Deutschen den sozialen Medien trauen. Also das sind nicht viele im Vergleich zu den klassischen Medien. Da sind 86%, die diesen vertrauen. Also man sieht, für das Digitale fehlt das Vertrauen. Das hat mir auch John Micklethwaite bestätigt. Er ist Chefredakteur von Bloomberg News.
I think there is a mistrust generally in the future in many places. You look at most countries and in the West, and there are very low levels of people thinking that their children will do better than they did. And technology is part of that, to the extent that people worry that technology will take their jobs. In some ways, they are right on that, is that technology has accounted for many more job losses than globalization, although people blame globalization. Foreign trade doesn't make a huge amount of difference to jobs, but technology does. So I think there is a general nervousness and technology is part of it.
Ja, und ich weiß nicht, wie es dir ging, Daniel. Ich fand diese Frage, wie man das jetzt nun genau schafft, dass Vertrauen wiederhergestellt wird, die wurde für mich nicht so richtig beantwortet. Natürlich gibt es die Forderung nach Regulierung, klar. Aber diesbezüglich fand ich, war es eher eine Bestandsaufnahme, dass man mehr Vertrauen braucht. So.
Da muss ich auch, können wir auch, glaube ich, an der Stelle auch mal Rachel Boltzmann dann auch erwähnen, die auch direkt vor Sheryl Sandberg über das Thema Vertrauen gesprochen hat. Ich finde, das war irgendwie so, wie das platziert wurde, dort auch ein irgendwie ein Statement. Ich kann sehr empfehlen, mal zu schauen auf der Webseite der DLD, die wir auch verlinkt haben, auf der Seite hier zur Sendung über deutschlandfunknova.de. Könnt ihr euch die Videos auch anschauen, und Rachel Boltzmanns Talk war sehr zu empfehlen. Da gibt es nämlich eine sehr interessante Szene. Sie hat alle aufgefordert, mal ihr Smartphone hochzuhalten. Dann hat sie aufgefordert, das Smartphone zu entsperren und dann nach rechts zu reichen. Sie hat für 20 Sekunden dann den Menschen erlaubt, mal das Smartphone des Nachbarn zu benutzen und zu machen, was man will. Das heißt, die Kontrolle abgeben über das eigene Smartphone, wie sich das anfühlte, das wollte sie in diesem Massenexperiment dort mal durchführen. Und ich weiß nicht, Vera, warst du da in dem Raum in dem
Moment?
Ich
war im Raum.
Wie war das?
Ja, ich muss dir ehrlich sagen, ich habe es nicht gemacht. Ne? Also ich habe von meiner Nachbarin das Handy genommen und ich habe es in der Hand gehalten und ich habe gedacht, nein, ich will hier nichts drin rummachen oder so. Sie sagte, ja, du darfst auch eine SMS schreiben oder irgendwas machen. Ja. Ne? Nee, habe ich nicht gemacht. Da hatte ich echt eine natürliche Sperre.
Und hattest du auf der anderen Seite auch einen Nachbarn, dem du deins gegeben hast? Auch nicht dann?
Nö. Also ja, aber ich habe ihm nicht meins gegeben. Aber sie sagte, dass diese Vertrauensleaps, also die Vertrauenssprünge immer schneller gehen, dass man immer schneller für neue Dinge Vertrauen aufbringen muss und dass das eben auch eine große psychologische Herausforderung ist in der digitalen Welt.
Ist man denn auch, also sozusagen, wenn man schneller Vertrauen aufbringen muss, auch tatsächlich wirklich bereit, so schnell auch Vertrauen aufzubringen? Also ich habe so das Gefühl, irgendwie ja.
Also ich glaube, dass man vieles auch macht, weil es ein gutes Produkt ist, also weil man es einfach gut nutzen kann und sich vielleicht oft gar nicht so fragt, vertraue ich jetzt oder vertraue ich nicht. Also wenn ich sehe zum Beispiel, viele vertrauen Facebook ja gar nicht mehr und trotzdem nutzen sie Facebook. Also da ist so ein bisschen, nicht alles, was ich mache, ist mit Vertrauen unterlegt, glaube ich.
Was man bei Rachel Boltzmann auch lernen konnte, sie hat auch noch gesagt, dass Transparenz Vertrauen nicht wiederherstellt, sondern Kompetenz, Verlässlichkeit, Empathie und Integrität. Das fand ich auch noch so ein Satz, der so ein bisschen von ihr in Erinnerung geblieben ist.
Genau, denn Vertrauen heißt ja, dass ich mich auf etwas Unbekanntes einlasse, dass ich es nicht total durchrationalisiere und kontrolliere. Und insofern ist es tatsächlich was anderes als totale Transparenz. Vertrauen heißt, ich muss nicht alles wissen, ich mache es.
Habt ihr eigentlich als erfahrene DLD-Besucher das Gefühl, dass diese Themen, die wir jetzt gerade auch angesprochen haben, Vertrauen, Optimismus, also man ist ja vielmehr auch, sag ich mal, das Thema Skepsis, man hinterfragt Dinge mehr als noch vielleicht vor 5, 6, 7 Jahren, dass das so eine andere Diskussionsstimmung auch auf der DLD ist? Oder ist das jetzt ein subjektiver Eindruck, den ich habe aus dem schematischen, thematischen Ausschnitt, den ich jetzt gerade habe?
Ich finde tatsächlich doch, dass die Stimmung jedes Jahr eine andere ist auf der DLD. Die zwar auch eine sehr, sehr positive, aber auch nachdenkliche, und dass man versucht, einfach dadurch, dass man sehr interdisziplinär arbeitet, dort den Blick zu weiten. So. Also das passiert da immer ganz gut. Und das sind dann auch so viel, so ganz kleine Punkte, die einen da richtig zum Nachdenken bringen. Also zum Beispiel der Auftritt von Diego Piacentini hat mir sehr gut gefallen. Der hat für Amazon und Apple gearbeitet, da richtig Karriere gemacht, ist zurück nach Italien gegangen und hat seine Regierung in Sachen Digitalisierung beraten. Und es war gar nicht so einfach, weil dann war er gerade im Amt und dann ist sein Regierungschef irgendwie abgetreten.
Kann in Italien passieren.
Das kann da schnell passieren. Und er hat einen sehr wichtigen Satz gesagt, nämlich: Lasst uns nicht das Google von Europa oder das Google von Deutschland aufbauen, sondern die Zukunft erfinden. Und das stimmt, wenn wir so diese Diskussionen führen, wenn man sagt, so, oh, wir brauchen ein europäisches Google oder so. Ja, bringt's nicht so unbedingt, ja, das fand ich ganz interessant. Und er meinte, dass dieses einfach machen, das ist sehr, sehr wesentlich. So nach dem Motto, man kann jetzt irgendwie nicht sagen, hey, wir wollen jetzt 2030 total digital sein, das kann man sagen, aber da muss man jetzt schon anfangen, auch die entsprechenden Apps dafür zu programmieren, dass auch die öffentliche Verwaltung dann auch digital da ist. Also da muss man anfangen, das zu entwickeln. Und eine Sache fand ich auch sehr schön, er hat noch gesagt, dass der deutsche Staat genauso undigital ist wie der italienische, nur funktioniert bei uns der analoge Part besser. Also das war schon sehr, glaube ich, sehr gut eingeschätzt an der Sache.
Und wenn du so mal nochmal auf die weiteren Themen blickst, so weitere Zukunftsdinge, die du mitgenommen hast, gibt es hier auch?
Also sehr interessant, das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Da war zum Beispiel Grazia Vittadini von Airbus da. Sie hat erstmal gesagt, eigentlich, wie groß eigentlich noch der Bereich Luftfahrt wächst. Also dass zum Beispiel die Luftfahrt doppelt so stark wächst wie den Rest der Wirtschaft. Und sie hat gesagt, es ist tatsächlich so, dass ab einem gewissen Punkt wir Flugzeuge nur noch mit einem Piloten dank der neuen technischen Möglichkeiten sehen werden und im nächsten Schritt dann auch überhaupt keine Piloten mehr brauchen. Und das war für mich so ein kleiner Wow-Moment. Mhm. Ich kam auch noch eine kleine Notiz zum Thema Foodporn, warum wir eigentlich immer unser Essen fotografieren, vielleicht noch da so einen kleinen Gedanken haben zum Schluss von Ophelia D. Roy. Und zwar hat sie etwas ganz Wahres gesagt. Also warum kommt das so an? Also die Entscheidung, was wir essen oder wo wir essen gehen, ist es viel wahrscheinlicher, dass wir diese Entscheidung aufgrund eines einzelnen Fotos entscheiden, als jetzt irgendwie ein Verbraucherportal, wo irgendwie ganz viele Bewertungen zusammengezählt und aggregiert werden, wo tausende Daten sind. Obwohl da ja hunderte Meinungen hinterstecken, nehmen wir das von einem einzelnen Bild. Das fand ich ganz interessant. Mhm. Und das, was auch die Forschung zeigt, ist, dass die Menschen mehr Geld ausgeben für ein Gericht, was symmetrisch auf einem Teller angerichtet ist, als irgendwie so ein bisschen am Rand oder nicht ganz so symmetrisch. Das fand ich interessant.
Ich fand auch interessant, den hast du, glaube ich, auch gehört, den Vortrag von John Micklethwaite, Daniel, zur KI im Journalismus.
Ja.
Nicht nur, dass eben die schon 30% bei Bloomberg über KI machen, sondern dass sie sich von der KI Themen vorschlagen lassen. Also die KI wirft ständig irgendwelche Zahlen oder Analysen aus und fragt dann, willst du da nicht einen Beitrag drüber machen oder ein Stück? Das fand ich irgendwie schräg. Also das könnte für uns, finde ich, auch interessant sein.
Meine KI sagt, die Zeit ist zu Ende, leider.
Schade. Ja.
Das sagt aber auch meine Uhr, und die ist überhaupt nicht intelligent, außer dass sie pünktlich geht.
Das heißt, also das war doch sehr gut. Wenn du jetzt ganz kurz nochmal so die DLD für dich zusammenfasst, so wie war dieser Jahrgang DLD 19?
Ich fand ihn sehr ertragreich und ich finde, es ist jetzt eine pragmatische Euphorie da. Also man hat schon so viel Erfahrung gemacht, dass man da schon also vertiefend die Dinge diskutiert und das hat mir sehr gefallen. Also alles, was wir heute besprochen haben, da musste ich lange drüber nachdenken, werde ich auch noch weiter drüber nachdenken und insofern hatte es schon Substanz, also ja.
Da würde ich mich auch auf jeden Fall anschließen. Ich bin also echt so mit relativ wenig Erwartungen in die erste Veranstaltung des Jahres reingegangen. Und es hat mir auch so ein bisschen Optimismus mitgegeben, dass es ein sehr interessantes Jahr werden wird, auf jeden Fall. Und ich freue mich auch, dass da, glaube ich, die richtigen Fragen gestellt worden sind. Was mir zum Beispiel aufgefallen ist, also zum Beispiel so ganz viele Begriffe, wie zum Beispiel Blockchain oder so, oder Virtual Reality, haben überhaupt keine Rolle gespielt. Das fand ich auch irgendwie...
Stimmt, ja.
Auch mal ganz
gut. Auch mal ganz angenehm, oder?
Ja.
Irgendwie schon. Mal gucken, ob wir die nächste Woche drüber reden werden. Dann gibt es die nächste Ausgabe von Eine Stunde Was mit Medien. Vera Litz, danke, dass du heute bei uns warst.
Sehr gern.
Herr Peller,
ja,
bereit für die nächste Ausgabe?
Auf jeden Fall.
Und die gibt es am nächsten Donnerstag wieder, an der gleichen Stelle, gleichen Welle. Und bis dahin wünschen wir euch eine
mediale Zeit.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Was mit Medien.
Jeden Donnerstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.